Das, was jetzt bei VW passiert, das betrifft uns in irgendeiner Form uns alle. Weil wenn bei VW hier tausende Jobs wegfallen, die Leute, die davon betroffen sind, die finden nichts mehr, was gut tariflich bezahlt ist. Also ich habe ein bisschen Angst davor, wenn jetzt in der Automobilindustrie massenhaft deindustrialisiert wird, dass es dann zusätzlich auch noch zu einer starken Rechtsentwicklung kommt, aus großer Enttäuschung über Gewerkschaften und Arbeitnehmerorganisationen. Also die Gefahren sind schon riesengroß, die mit der aktuellen Krise zusammenhängen.
Und die Antwort eben auf diese Krise kann nur sein, dass wir ökologische und soziale Fragen zusammen denken und klarzumachen, wir möchten hier kein zweites Detroit. Also es ist mir nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dieses Möglichkeitsfenster ist jetzt gerade da, das Undenkbare denkbarer werden zu lassen und klarzumachen, kurz und knapp, Straßenbahn statt Autobahn. An alle Kolleginnen, wir als Klimagerechtigkeitsbewegung reichen euch die Hand. Lasst uns gemeinsam kämpfen, klar machen, ihr seid da nicht alleine. Nach Wir fahren zusammen mit Verdi und FFF müsste jetzt ein Wir kämpfen zusammenkommen. Wahrscheinlich nicht offiziell von IG Metall, aber eben mit den kämpferischen Kolleginnen.
Ja Leute, schön, dass ihr reinhört. Hier ist euer Dissens-Podcast. Diese Woche geht's hier um die Krise bei VW. Der Autobauer strauchelt und geht's nach dem Management, dann sollen Massenentlassungen den Konzern gesund sparen. Für viele Beschäftigte ist das natürlich ein Schock und gleichzeitig regt sich auch Unmut an der Basis. Und jetzt schon ist klar, die kommenden Auseinandersetzungen um die Zukunft von VW, die werden wichtig sein, nicht nur für die Beschäftigten, sondern auch für unsere Gesellschaft. Und im Dissens-Podcast fragen wir deshalb danach, ob die Krise bei VW jetzt auch eine Chance bietet, den Konzern so umzubauen, dass Beschäftigung erhalten bleibt und VW gleichzeitig zum Vorreiter einer echten Verkehrswende wird. Ja, ich habe mir den VW-Mitarbeiter und Gewerkschafter Thorsten Donnermeier eingeladen und den Verkehrswendeaktivist Tobi Roswock. Mit ihnen spreche ich darüber, was es nun bräuchte, um in der VW-Krise für beschäftigte und klimagerechte Mobilität etwas zu erreichen. Ich bin euer Host Lukas Andreka und ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Lasst uns doch mal loslegen. Thorsten und Tobi, schön, dass ihr beim Dissens-Podcast dabei seid. Erstmal ein herzliches Willkommen. Hallo.
Hallo.
Hallo, hallo.
Ja, ich freue mich, dass ihr euch die Zeit nehmt. Wir wollen über die Krise beim Autokonzern VW sprechen und auch die kommenden Auseinandersetzungen um die Zukunft des Konzerns. Denn da endet ja im Dezember die Friedenspflicht und dann könnten Streiks anstehen. VW steckt in einer schweren Krise, verkauft weniger Fahrzeuge und will nun Milliarden einsparen, wenn es nach dem Management geht. Vor allem zu Lasten der Beschäftigten. Was die Konzernspitze angekündigt hat, das kann man nicht anders sagen, ist ein Hammer. Erstmals in der Geschichte des Unternehmens sollen Werke in Deutschland schließen. Zehntausenden Beschäftigten könnte gekündigt werden und die, die ihren Job behalten dürfen, die sollen massive Gehaltskürzungen hinnehmen. Und natürlich regt sich da Unmut bei den Beschäftigten und Betriebsrat und die Gewerkschaft IG Metall haben ja auch schon Widerstand angekündigt. Deshalb lass mal bei dir anfangen, Thorsten, denn du arbeitest seit fast 40 Jahren bei VW in Kassel oder genauer in Baunatal bei Kassel und dort bist du auch als IG Metall Vertrauensperson tätig. Vielleicht kannst du für den Anfang mal schildern, wie erlebst du die Situation gerade und was zeigt die Krise von VW aus deiner Sicht auf?
Also erst so als ersten Punkt, den ich erstmal machen möchte, also es ist jetzt nicht nur eine Krise vom VW, die komplette Automobilindustrie ist von dieser Krise betroffen. Also wenn man jetzt im optimalsten Fall rechnen würde und wir würden genauso viel Elektroautos verkaufen, wie wir früher Verbrenner verkauft haben, in dem optimalen Fall wäre die Hälfte der Belegschaft, wären die Hälfte der Belegschaften übrig, weil die Fertigungstiefe, weil viel weniger Teile eben an der Elektromobilität dran sind. Und auch bei den Verbrennern hat eine hohe Rationalisierung stattgefunden. Also es werden Werke geschlossen, Beschäftigte abgebaut, egal ob Verbrenner oder Elektromobilität im Moment. Findet nicht nur bei VW, sondern gestern habe ich einen Bericht über Schweinfurt gelesen. Die stellen viele Kugellager her und andere Komponenten. Also es findet bei der Zulieferindustrie und in der Automobilindustrie ein regelrechtes Arbeitsplatzmassaker statt. Also der Anfang ist gemacht worden bei Forza Luis. Das ist ein Werk, was geschlossen wurde im Saarland. Und Audi Brüssel ist diesen Sommer ganz groß diskutiert worden. Soll Anfang nächsten Jahres zugemacht werden. Und bei VW in Deutschland ist jetzt eben auch von 3 Werksschließungen die Rede, massive Massenentlassungen und Lohnkürzungen.
Und vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, wir wollen natürlich gleich noch detaillierter drüber sprechen, wie ist da jetzt die Stimmung vor Ort, wie erlebst du das auch als Vertrauensperson unter den Beschäftigten? Und vielleicht sag vielleicht einleitend auch noch ein, zwei Takte zu diesen Plänen der Konzernspitze. Also wie du die bewertest. Ja?
Also erstmal, es ist ja, wenn es um die Beschäftigung jetzt erstmal geht, wir haben einen Beschäftigungssicherungstarifvertrag eigentlich bis 2029 gehabt, der uns die Beschäftigung sichern sollte, dieser Tarifvertrag. Und der wurde jetzt 5 Jahre vor Ablauf wurde der gekündigt, eben gerade zu einem Zeitpunkt, wo Arbeit wegbricht, wo man eigentlich so einen Vertrag oder eine Sicherheit der Beschäftigung braucht. Und damit, dadurch entsteht ist natürlich viel Vertrauen auch verloren gegangen bei den Beschäftigten. Weil selbst wenn jetzt ein neuer Tarifvertrag zur Beschäftigungssicherung abgeschlossen wird, bis 2035, gibt es keine Sicherheiten mehr, dass diese Verträge vorher gekündigt werden. Hm. Nur mal angenommen, wir machen so einen neuen Vertrag bis 2035. In 2-3 Jahren schlagen die chinesischen Hersteller auf dem Markt ein. Natürlich würden die Arbeitgeber dann diese Verträge auch sofort wieder kündigen, weil die Vorstellung, dass uns Arbeitgeber fürs Nichtstun bezahlen, wenn keine Arbeit mehr da ist, da glaubt keiner mehr dran. Ne? Also es hat schon ziemlich, diese Kündigung der Beschäftigungssicherung hat, also sorgt für sehr große Unsicherheiten und das Risiko, den Job zu verlieren, wird auch in den kommenden Jahren wesentlich höher sein und die Unsicherheit höher als wie in den vergangenen 30 Jahren.
Ja, Thorsten, danke dir für den Moment. Ich denke, die VW-Krise, die ist auch sowas wie ein Vorbote für das, was dem Autoland oder auch anderen Autoherstellern und Zulieferern droht. Da kursieren ja Zahlen, dass in der Branche im nächsten Jahrzehnt eine Entlassungswelle drohen könnte. Und es ist natürlich anders, drüber nachzudenken. Ja, wie lässt sich vielleicht eine Schrumpfung, ein ökologischer Umbau auch zusammendenken mit Arbeitsplatzerhalt? Schlägt den Bogen zu dir, Tobi. Denn genau damit befasst du dich mit Konversion bei VW, mit einem sozial-ökologischen Umbau aus Verkehrswende-Aktivisti-Sicht. Denn du sagst, dass die VW-Krise auch eine Chance bietet. Und zwar jetzt den Autokonzern zu einer Art Leuchtturm für nachhaltige Mobilität umzubauen. Mhm. Mit Vergesellschaftung und Umstellung der Produktion, zum Beispiel von großen Luxusautos auf Busse, Bahnen und vielleicht wenige kleine E-Autos. Und das alles bei Erhalt von Arbeitsplätzen, ne, die ja jetzt gerade bedroht sind vom Management. Für dieses Ziel bist du mit anderen Verkehrswende-Aktivistis vor so 2 Jahren nach Wolfsburg gezogen, in die VW-Stadt, ja, in die Höhle des Löwen, wo ihr eben für den Umbau von VW streitet, auch zusammen mit VW-Beschäftigten, sollte man dazu sagen. Vielleicht kannst du mal für den Einstieg sagen, wie blickst du auf die Krise des Autokonzerns und die Sparpläne des Managements? Und was wäre aus deiner Sicht jetzt eine Antwort der Politik auf die VW-Krise? Wir wollen da natürlich im Detail noch drüber sprechen, aber einleitend mal, was könnte eine Antwort auf die Krise sein?
Ja, ganz genau. Also du sprichst es gerade an, die Krise bei VW ist einfach unglaublich. Die Angst in der Belegschaft heftigst. Einfach diese Unsicherheit, diese Perspektivlosigkeit in gewissem Maße jetzt auszubaden, was ja eigentlich ganz klar auch sich angedeutet hat. Also wenn wir uns angucken, dass 5 Milliarden gerade fehlen, 4,5 Milliarden aber im Juni an die EigentümerInnen, also die AktionärInnen ausgezahlt wurde, was für eine Frechheit einfach da, sich deutlich zu machen, die Krise ist jetzt ein Möglichkeitsfenster, um wirklich was zu verändern, dass wir eben klar machen, erstens, wem gehört der Laden eigentlich? Also die Eigentumsfrage stellen und klar machen, Fabriken denen, die darin arbeiten und neben nicht ein paar wenigen, die auf Kosten aller systematisch leben. Und zum Zweiten dann natürlich zukunftsfähige Produkte vom Band laufen lassen, konkret eben Busse, Bahn, Lastenräder als emanzipatorische Antwort auf die Krise und eben nicht reaktionäre Antwort. Das ist natürlich leider auch eine Option, dann sich der Rüstungsindustrie anzubiedern und zu sagen, dann bauen wir hier halt Panzer. Da auf jeden Fall gerade in dieser Krise ein unglaubliches Möglichkeitsfenster sich öffnet, wo wir Druck von unten weitermachen dürfen und müssen auch, so wie in den letzten 2 Jahren, um klarzumachen, ja, welchen Weg gehen wir jetzt an der Stelle. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger und entscheidender Punkt und wir sind gerade viel unterwegs mit einem Film über die letzten 2 Jahre, Verkehrswende Stadt Wolfsburg den Automobilenkonsens aufbrechen. Und jetzt waren wir gestern in Hannover beispielsweise mit Lars Hirsekorn gemeinsam dann auch für Fragen offen. Und die Menschen treibt das um. Also auch wenn sie nicht direkt bei VW beschäftigt sind, das ist einfach tatsächlich gerade ein Punkt, gerade hier natürlich in der Metropolregion der Autoindustrie, Hannover, heute Abend ist Braunschweig, morgen Gifhorn, übermorgen Wolfsburg. Also da merkst du einfach bei den Menschen, da ist nochmal dieses, okay, was kommt jetzt? Wie können wir da gemeinsam uns organisieren und wirklich Druck aufbauen? Das Interessante ist ja, in dieser aktuellen Krise ist auch ein Möglichkeitsfenster eben da. Da müssen wir es nur halt zusammentun jetzt und klare Antworten auf die Krise machen.
Ja, danke euch beiden auf jeden Fall. Ich denke mal, wenn es ein Möglichkeitsfenster für eine Verkehrswende und den Umbau von VW gibt, weniger Autos bei guter Arbeit, dann ist das in der Krise wie dieser. Da wollen wir nachher auch noch drüber sprechen, denn das Fenster ist natürlich winzig, winzig klein, aber wieder Teile der Beschäftigten und der Klimabewegung vielleicht das Denkbare gemeinsam verschieben könnten. Darum soll es nachher auch noch gehen. Aber ich würde kurz gerne nochmal auf den Kontext der VW-Krise eingehen, also die Vorgeschichte des Ganzen. Also wir sehen da ja einen Umbruch in der Autoindustrie. Da hast du, Thorsten, schon drüber gesprochen. Für E-Autos braucht es am Ende objektiv auch einfach weniger Arbeit als für Verbrenner. Ja. Und da ist es von der Politik oder der Gewerkschaftsführung dann auch irgendwie unglaubwürdig, wenn jetzt in der Krise gesagt wird, ja, wir brauchen irgendwie Arbeitsplatzerhalt, sollen keine Werke geschlossen werden. Aber es wird nicht gezeigt, wie das gehen soll, wenn durch Elektromobilität am Ende auch einfach weniger Arbeit gebraucht wird. Da rennt man irgendwie sehenden Auges in eine Katastrophe und am Ende dann vielleicht mit ein bisschen Sozialplan. Also da vielleicht die Frage an euch, ordnet diesen Horizont von Deindustrialisierung und Massenarbeitslosigkeit hier durch ökologische Modernisierung vielleicht mal ein, also durch die Antriebswende, und warum es da dann eben aus eurer Sicht eine andere Antwort braucht, ja, nämlich den ökologischen Umbau der Produktion und Arbeitszeitverkürzung, die Antwort vielleicht sind, also letztendlich die Eigentumsfrage. Also das ist das eine. Und zweitens würde ich in dieser ganzen Krise mit euch gerne nochmal auch kurz auf die Argumentation des Managements schauen und die einordnen. Weil da wird jetzt auf allen Kanälen gefeuert, dass Entlassungen nötig seien, um VW zu retten. Ja, dabei waren es ja nicht die Beschäftigten, die die Umstellung auf E-Autos verpennt haben. Also VW etwa hat bis heute kein günstiges E-Auto und die chinesische Konkurrenz ist einfach viel, viel stärker. Ja, und es ist ja vor allem der Export nach China, der da schwächelt und dann irgendwie zur Profitkrise bei VW führt. Mhm. Also und jetzt behauptet das Management eben, um den Konzern fit zu machen für die Zukunft, um vor allem in E-Autos zu investieren, sagt man, da müsse man jetzt halt irgendwie 5 Milliarden bei den Beschäftigten sparen, was gleichzeitig der Betrag ist, Tobi, du hast schon gesagt, der an AktionärInnen noch dieses Jahr ausgeschüttet wurde. 4,5 Milliarden waren es im Mai dieses Jahres. Und zwischen 2021, 2023 hat der Konzern 22 Milliarden an Dividenden gezahlt. So. Und ja, die Milliarden Strafzahlungen aufgrund der Dieselverarsche, die sind vielleicht auch noch ein Thema. Also irgendwie ist da ziemlich obvious, dass es da irgendwie um Profitsicherung auf Kosten der Beschäftigten geht, weil die Profitziele, die hat man gleichzeitig sogar noch erhöht, ja, für die Zukunft. Aber genau, vielleicht könnt ihr das mal aus eurer Perspektive ein bisschen einordnen, diese Argumentation, dass man da jetzt bei Beschäftigten sparen muss, um ja den Konzern wieder fit zu machen. Ja, wie ihr das einschätzt.
Ja, also erstmal so, was mir immer auffällt, das ist 4,5 Milliarden eben. Und wenn man so ein bisschen in die Geschichte der Arbeiterbewegung reinguckt, also selbst Unternehmen, die viel Rendite einfahren, wenn keine Arbeit mehr da ist, es hat schon in Deutschland viele Unternehmen gegeben, die trotz hoher Gewinne Leute entlassen haben. Ich finde, das muss man sich auch immer ein Stück weit vor Augen halten, selbst wenn jetzt die 4,5 Milliarden irgendwo auftauchen würden, wäre das Problem, dass Beschäftigung eben fehlt, wäre eben nach wie vor da. Und mir fällt auch immer auf, wenn so über Lohnverzicht geredet wird, von 10-20%, wie es in der Öffentlichkeit diskutiert wird, mir ist da noch nicht genau klar, wodurch sollen dann eben mehr Arbeitsplätze entstehen, wenn man alleine auf Lohn verzichtet und die Profite stimmen. Also dadurch wird ja die Fertigungstiefe von Elektrofahrzeugen oder die Überproduktionskrise nicht kleiner, nur weil die Arbeitgeber große Profite gemacht haben. Und das, finde ich, muss man immer auch so ein Stück weit auseinanderhalten. Und 4,5 Milliarden klingt erstmal ziemlich viel. Aber ich habe letztes Jahr irgendwo gelesen, also dieses Jahr gelesen gehabt, dass alleine der Porsche-Pirch-Clan durch Dividendenzahlungen in den letzten 4 Jahren wohl 10 Milliarden da rausgezogen hat. Also wenn man so die Dimensionen sich betrachtet, was VW in den vergangenen Jahren an Milliarden Gewinne gemacht hat, und jetzt geht es um 4,5 Milliarden, Also ich finde, es steht absolut in keiner Relation und es muss praktisch, wenn man mit den Kollegen sprechen tut, wo die Arbeit wegfallen tut, ich will dann nochmal auf den Punkt von Tobi, den er gerade genannt hat, vorher drauf eingehen, wenn man die Kollegen drauf ansprechen tut, Mensch, hier fällt jetzt die Arbeit weg von den Verbrennern, die Elektromobilität bietet uns nicht so viel Arbeit. Und wenn man da sprechen tut mit Kollegen, die jetzt Wellen herstellen, also ein Komponententeil für Getriebe, die sagen, mir ist es auch egal, ich will jetzt einen sicheren Job bei VW zu vernünftigen Tarifen, ob man die Welle letztendlich in eine Straßenbahn einbaut oder in eine Wärmepumpe oder in ein paar Rollschuhen, ist uns egal als Beschäftigte. Selbst wenn die Produktion von Nudeln uns sichere Jobs bei VW geben würden zu vernünftigen Bedingungen, glaube ich, wären die Leute auch bereit, was komplett anderes zu produzieren. Es ist immer auf der einen Seite ist die Frage nach den hohen Renditen und nach den Gewinnen und auf der anderen Seite muss man betrachten, ist denn tatsächlich Beschäftigung da? Also muss man ein Stück weit auseinanderhalten.
Ja, VW für Nudeln. Das ist jetzt auch mal eine originelle Idee. Ja, aber wenn es um Beschäftigung geht, können wir nachher vielleicht auch über Arbeitszeitverkürzung sprechen. So, das könnte ja auch Teil von sozial-ökologischen Transformationsvorstellungen und Plänen sein, wie Tobi sie schon angedeutet hat und du sie auch aufgegriffen hast. Aber Tobi, vielleicht kannst du nochmal Blick zurück auf die lange Vorgeschichte werfen und vielleicht auch mal was dazu sagen, also diese 4,5 Milliarden, die da jetzt angeblich laut Konzernspitze, laut Management fehlen und die man für die Investitionen angeblich für Elektroautos braucht, mir scheint gar nicht so klar zu sein, ob wenn man das dann durch Massenentlassungen und Werksschließungen reinholt, ob das überhaupt da reinfließt. Ne? Man hat ja gleichzeitig irgendwie massive Ziele für größere Profitraten und weitere Dividenden. So, also das Geld könnte auch am Ende für sowas dann draufgehen.
Ganz genau. Und wenn wir uns angucken, also was heißt denn diese Krise gerade? 3,5% Rendite ist einfach nicht genug. Es müssen 6,5% sein. Es muss wie bei Porsche oder Audi 12% oder 18% sein. Also das ist ja das Absurde, was wir gerade eigentlich feststellen, dass das Geld eigentlich da ist. Also wir hören ja auch nicht, dass Verluste geschrieben werden, sondern es ist nur ein Gewinnrückgang zu verzeichnen. Also eine Prognose, die mal irgendwie erhofft war an dem kapitalistischen Horizont mit mehr, ein bisschen weniger jetzt mal ist. Und ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt, auch da nochmal dieses Krisenphänomen deutlich zu markieren als, hey, es ist jetzt nicht so, dass auch nicht VW eben, also weit über 100 Milliarden Rücklagen hat beispielsweise. Also das ist jetzt wirklich nicht so, dass VW am Hungertuch nagt. Aber natürlich, genau, wenn wir uns heute auch wieder in der Presse den VW-Chef Blume anhören, der dann ganz klar zum Sparkurs sagt, Ziel steht, Weg ist flexibel. Ich will ihn da gerne ernst nehmen und sagen, ja, wenn der Weg flexibel ist, dann machen wir die nächsten Jahre einfach keine Dividendenausschüttung. Wunderbar, zack, wir haben die sofort eingespart, die 5 Milliarden, die gerade fehlen. Da brauchen wir sogar nur ein Jahr mal eine Nullrunde machen und wir haben sogar noch mehr gespart. Also auch immer wieder wird ja dieser Mythos der VW-Familie und jetzt müssen alle ein bisschen den Gürtel enger schnallen. Aber auch so ein Olli zum Beispiel, dieser tolle Sportsmann, der sagt dann, naja, aber an meinen 12 Millionen Grundgehalt, da würde ich jetzt aber ungern ein bisschen mal was abstreichen lassen. Also das ist ja ganz interessant, also einfach diese Herrschaftsverhältnisse auch zu sehen und so ein Wolfgang Porsche natürlich mit 53,3% mit der Porsche Holding SE dort eben Haupteigentümer. Der sagt natürlich auch nicht, ja, ich mache jetzt auch sozusagen den flexiblen Weg mit und mache auch mal wirklich ein bisschen ruhiger. Nein, es ist einfach immer klar, dass da einfach das Problem ist. Und als wir vor 2 Jahren nach Wolfsburg gegangen sind, haben wir klar gemacht, wir wollen kein zweites Detroit. Also wir haben die soziale Frage schon stark gemacht. Gleichzeitig ist die soziale von der ökologischen Frage natürlich nicht zu trennen. Und gleichzeitig aber dieses, hey, wir brauchen euch Kolleginnen. 65.000 Beschäftigte alleine in Wolfsburg. Wir brauchen euch wirklich. Wir wollen das Werk nicht einreißen. Wir wollen nicht eine Massenarbeitslosigkeit. Wir brauchen euch, denn, das hat Thorsten gerade großartigerweise schon gesagt, im Grunde ist der Belegschaft egal, was sie produziert. Sie sind MetallerInnen und als solche können sie Metall, Kunststoff, Elektrik. Wunderbar, das sind alles Fähigkeiten, Know-how, Skills. Großartige Power, die wir brauchen, um Dinge zu produzieren, die wir als Gesellschaft wirklich brauchen. Denn das ist der entscheidende Punkt. Busse, Bahn, Lastenräder, was auch immer, Wärmepumpen, Solaranlagen, Windkraftanlagen, da könnten wir ja lange auch als Gesellschaft streiten von mir aus, was jetzt wirklich es braucht. Autos aber sehen wir gerade ganz klar, braucht es nicht. Und gibt auch gar nicht mehr den aggressiven Markt, an den jetzt VW sich noch beteiligen könnte im Konkurrenzkampf gegen andere, weil das haben sie verschlafen. Ich finde das jetzt an der Stelle gar nicht dramatisch. Wir brauchen nur eben eine wirklich radikale, also grundsätzlich an den Ursachen der systematischen Problematik eben angesetzte Antwortideen, die ganz klar machen Arbeitszeitverkürzung, wie du es gerade ansprichst, aber eben auch Umstellung der Produktion, eine Konversion. Und dann eben, das geht nämlich nur im Rahmen einer Vergesellschaftung der Idee, ja, wem gehört der Laden eigentlich? Hm.
Ja, lasst uns dann nachher gerne auch drüber sprechen, was es in der politischen Auseinandersetzung bräuchte, um so eine Vision von einem vergesellschafteten VW-Konzern mit ökologischer Produktion und guter reduzierter Arbeit, um dem irgendwie näher zu kommen. Denn die Rolle der Gewerkschaften, da müssen wir auch kritisch drauf schauen, zumindest die Rolle der Gewerkschaftsführung. Dazu später mehr. Mich hätte jetzt nochmal kurz für den Einstieg interessiert, wie die Stimmung denn bei der Belegschaft ist im Allgemeinen. Thorsten, du arbeitest ja selbst für VW und bist da auch gewerkschaftliche Vertrauensperson in Kassel-Baunatal.
Ja.
Und Tobi, du hast als Aktivist, als Verkehrswendeaktivist viele Kontakte zur Belegschaft in Wolfsburg, aber auch darüber hinaus. Da hätte mich mal interessiert, was bekommt ihr da eigentlich mit? Ja, was für ein Stimmungsbild ergibt sich da? Also zum einen mit Blick auf so die Pläne des Managements, auch das Verhalten des Managements, der Konzernspitze, mit Blick auf den drohenden Arbeitsplatzverlust, vielleicht sogar den eigenen drohenden Arbeitsplatzverlust. Und auch mit Blick auf einen möglichen Arbeitskampf, der da vor der Tür steht. Vielleicht kannst du, Thorsten, da mal anfangen und mal berichten. Wie ist denn da die Stimmung bei euch in Kassel-Baunatal im VW-Werk?
Ja, ich spreche ja jetzt nicht für die IG Metall. Also ich kann auch nur so die Stimmung aus meinem Umfeld so ein Stück weit widerspiegeln. Also es gibt schon große Befürchtungen, gerade bei den jüngeren Kolleginnen und Kollegen, weil wenn bei VW hier tausende Jobs wegfallen, die Leute, die davon betroffen sind, die finden nichts mehr, was gut tariflich bezahlt ist. Also da gibt schon so Planspiele bei einigen Kollegen, die sagen, was uns dann bleibt, eben wenn wir Glück haben, ist bei Amazon im Dauerlauf von Haustür zu Haustür und Pakete ausliefern oder bei McDonald's eben Frikadellen rumdrehen. Weil hier in der Region wird es keine Jobs mehr in der Form geben. Und das Zweite ist die großen Befürchtungen. Kollegen von VW haben sich natürlich auch einen gewissen Lebensstil angewöhnt und müssen ihre Bedürfnisse dann ganz stark nach unten schrauben. Und das geht bei einigen Kollegen so weit, wenn jetzt Lohnkürzungen kommen von 10-20%, dass da einige auch ihre Häuser verkaufen müssen oder zumindest, dass sie die Gefahr sehen, dass sie das nicht mehr halten können. Also ganz tiefe Einschnitte, und das macht die Krise eigentlich auch nochmal so besonders, so außergewöhnlich, weil wenn in der Vergangenheit ein Automobilunternehmen in der Krise gewesen ist, dann haben sich viele gesagt, okay, dann gehe ich nach Baden-Württemberg und gucke, dass ich was bei Mercedes kriege oder beim Bosch. Und diese Möglichkeit ist eben heutzutage nicht mehr da, weil komplett in der Automobilindustrie also Arbeitsplätze abgebaut werden, egal wo man hinguckt. Und das macht die Situation eben für viele Beschäftigte eben so katastrophal auch. Jetzt am 21. November ist die dritte Verhandlungsrunde und da wird weiter verhandelt. Man wird gucken, was dabei eben rumkommt bei den Verhandlungen. Aber es gestaltet sich alles als sehr, sehr schwer. Hm.
Thorsten, vielleicht kannst du noch kurz was sagen zum Werk in Baunatal bei Kassel, wo du arbeitest. Also was wird in diesem Werk eigentlich produziert? Und jetzt werden ja auch Werkschließungen diskutiert. Da ist vom Management die Schließung von 3 von 10 VW-Werken in Deutschland in den Raum geworfen worden. 6 Werke sind in Niedersachsen, 3 in Sachsen und 1 im nordhessischen Baunatal. Insgesamt arbeiten in Deutschland 120.000 Menschen für VW. Vielleicht sogar nochmal die weltweiten Zahlen. Weltweit sind es 114 VW-Standorte mit über 600.000 MitarbeiterInnen. Also es zeigt nochmal die Dimension dieses Konzerns und auch die internationale Dimension. Genau, wenn es um Werkschließung jetzt aber konkret in Deutschland geht, könntet ihr da aus deiner Einschätzung heraus auch betroffen sein in Baunatal? Oder wie schaut das aus?
Also selbst unser Werk hier könnte betroffen sein. Na, wir sind ein Komponentenwerk in Kassel-Baunatal. Also wir bauen bei uns gibt es kein Endprodukt wie jetzt ein Polo oder irgendwas, sondern wir bauen Komponenten, hauptsächlich Getriebe. Wir haben ein großes Ersatzteillager, eine Gießerei, Und bei uns werden eben Komponenten produziert. Wir haben bei uns im Werk, ich schätze mal so, je nach der Zeitung, die wir aufschlagen, tut so 15.000 Beschäftigte haben wir wohl. Und ja, das sind die Befürchtungen eben gerade bei so einem Komponentenwerk sind besonders groß, weil so einzelne Komponenten, die sind auch schnell zu verlagern. Das Getriebe, was wir in Kassel bauen, wird zum Beispiel auch gebaut in anderen Ländern, in der Tschechei. Und wenn man das rausgibt bei VW Kassel und lässt die Kollegen bei in der Tschechei oder in China das Wochenende durcharbeiten, dann ist die Produktion ganz schnell weg. Also selbst das Werk Kassel wird auch immer wieder mitdiskutiert, wenn es um Werkschließungen geht. Es ist nicht außen vor, es gibt keine Sicherheit, auch bei unserem VW-Werk eben gibt es auch keine Sicherheit. Das ist ist schon schrecklich für die Kollegen, weil mein Vater, der hat auch sein halbes Leben bei VW verbracht und hat da zig Jahre drinnen gearbeitet. Also man wächst in so einer Region auch mit Volkswagen auf. Na, mein Vater hat Schichtarbeit gemacht. Man hat das als Kind mitgekriegt und man wächst da so rein. Und es ist jetzt nicht so, als wenn man, es ist schon vom Gefühl her schon ziemlich heftig, weil wenn man über Jahrzehnte in der zweiten Generation in so einem Werk arbeitet, dann ist es eigentlich auch vom Gefühl her, es ist unser Werk. Ich habe Kollegen kennengelernt, die haben in den Jahren, haben sie ihre Nerven bei VW gelassen, ihre komplette Jugend. Es gibt auch Kollegen, die haben tatsächlich ihre Knochen an der Arbeit gelassen, die haben sich, sie haben Gliedmaßen da drinnen verloren. Und von der Seite her über Generationen da drinnen gearbeitet, es ist auch unser VW-Werk. Es ist unser VW-Werk und das steckt auch bei ganz vielen Beschäftigten ganz tief drinnen. Und das gibt einen auch Hoffnung für die künftigen Auseinandersetzungen, weil das einen auch ein Stück weit das Selbstbewusstsein gibt, auch dafür zu kämpfen eben.
Genau, sag dazu vielleicht noch ein, zwei Takte, bevor wir gleich zu Tobi kommen. Du hast schon den Unmut, die Angst und auch die Wut unter den Beschäftigten geschildert und hast jetzt aber auch Kampfgeist angedeutet, ne, und davon gesprochen von dem Spirit, irgendwie das ist unser Werk und wir geben uns jetzt hier auch nicht kampflos geschlagen. Also was macht dich da vielleicht auch ein bisschen hoffnungsvoll mit Blick auf die kommenden Auseinandersetzungen, auf mögliche Arbeitskämpfe? Meines Wissens nach sind ja 90% der Beschäftigten bei VW auch in der Gewerkschaft organisiert. Das ist auch ziemlich einzigartig, so viele, ne? Wie blickst du da selbst dann irgendwie auch auf diesen Arbeitskampf?
Also im Grunde genommen, der Angriff, den das VW-Management jetzt fahren tut, ist ja nicht nur ein Angriff auf uns VW-Beschäftigte. Also die kompletten Regionen hängen damit dran, ob das der Bäcker ist oder der Fliesenleger. Und VW hat auch immer ein Stück weit Modellcharakter. Also andere Arbeitgeber, die jetzt einen niedrigeren gewerkschaftlichen Organisationsgrad in den Betrieben zu verbuchen haben, die gucken natürlich genau auf VW. Also bei uns herrscht so ein bisschen der Spruch, wenn die bei euch bei VW mit 90% Organisationsgrad euch die Hosen runterziehen, dann werden sie alle anderen Beschäftigten in der Automobil- und Zulieferindustrie in der Fläche nackig machen. Also das beschreibt auch nochmal die Dimension von den Ganzen. Es geht letztendlich nicht nur hier um VW, sondern irgendwo, wenn man betrachtet, an jeder größeren Stadt in Deutschland ist entweder ein Zulieferer oder ein Automobilhersteller oder ein Maschinenbauhersteller letztendlich. Das, was jetzt bei VW passiert, das betrifft uns in irgendeiner Form uns alle.
Ja, danke dir. Tobi, vielleicht kannst du auch mal aus deiner Perspektive schildern. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, als Verkehrswendeaktivist seid ihr auch mit Beschäftigten in Kontakt und organisiert euch zusammen mit Beschäftigten, primär in Wolfsburg, da wo ihr mobil macht für eine Verkehrswende. Vielleicht schilder mal aus deiner Sicht. Wie erlebst du die Stimmung an der Beschäftigtenbasis? Vielleicht auch mit Blick auf den möglicherweise anstehenden Arbeitskampf und vielleicht auch mit Blick auf Ideen wie Vergesellschaftung oder Konversion.
Ja, gerne. Vielleicht so drei Punkte gemacht. Also zum einen ist mir ganz wichtig, deutlich zu machen, dass wir jetzt nicht spekulieren sollten darüber sozusagen, welches Werk sozusagen geschlossen wird und dann irgendwie diese Idee von naja, dann versuchen wir uns jetzt darauf zu konzentrieren, dass wir eine Standortsicherung nur da schaffen, sondern dass das ja eine Krise aller ist im Grunde. Und da eben reinzugehen und sich zu solidarisieren, übrigens auch eben über VW hinweg. Also ich war letzte Woche bei Alstom in Mannheim, zweitgrößter Schienenfahrzeughersteller der Welt. Und auch da gibt es Krisenmomente und da eben kraftvoll sich über Werke, über Bereiche, über aber auch dann sozusagen die Industrien kraftvoll zusammenzubringen und zu tun, ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Also da kämpferisch zusammen zu sein und nicht so in eine Art von sozusagen Standortregionalismus, ja Hauptsache unser eigenes Werk sozusagen schafft es im Konkurrenzkampf gegen anderen noch mehr Leistungsdruck, noch mehr sparen, damit wir konkurrenzfähig sind gegen andere. Also ich glaube, das ist ja uns allen, auch Thorsten, ganz wichtig, dieses Solidarität jenseits der eigenen Werksgrenze sozusagen zu organisieren und ganz klar auch zu formulieren und da kämpferisch aufzutreten und sich das nicht gefallen zu lassen. Also wir dürfen uns auch nochmal klar machen, also immer wieder heißt es sparen, sparen, sparen und eben bei der Belegschaft. Und ich meine, wie verdichtet ohnehin schon gerade im 45-Sekunden-Takt beim Fließband die Dinge an mir vorbeifliegen? Also was soll das denn? Das Einzige, was wir uns sparen können, sind das Management und sind eben die EigentümerInnen. Das ist das Einzige, was wir einzusparen haben und einsparen sollten, gemeinsam kämpferisch. Hm. Dann ein zweiter Punkt nur. Genau, wir sind in verschiedenen Werken auch drüber hinaus, eben Braunschweig, Wolfsburg, Kassel-Baunatal vor allem, aber haben auch gerade immer mehr Beziehungen nach Emden, gerade bauen wir welche auf, nach Zwickau, Dresden. Es ist super spannend, was da gerade passiert einfach, was da für eine Stimmung ist, dieses, das lassen wir uns nicht länger gefallen. Und ein dritter vielleicht noch Moment, der ganz interessant sein könnte, ist, ich war heute in der Schule hier in der Automobilregion eingeladen, auf einem Podium über 100 SchülerInnen der 10. Klasse. Und ich fragte mal so, ja, wie sieht's denn aktuell aus? Also wer von euch hat denn in der Familie Menschen, die bei VW arbeiten? Und eigentlich gingen fast sämtlich, also drei Viertel der Menschen dort haben ihre Hand gehoben und schon mit so einem Unwohlsein, aber das kann nicht mehr lange so gut gehen anscheinend. Also das betrifft uns eben alle. Das ist nochmal wirklich ein Punkt, den ich unterstreichen möchte. Und deswegen gar nicht nur die Angst jetzt bei dem Menschen am Band oder im Büro, den ungefähr 65.000 Beschäftigten in Wolfsburg alleine, sondern eben einer gesamten Region. Und dann ist das wirklich dieser Punkt von, denn wir können nicht einfach dann flexibel gucken, wo können wir dann das nächste Mal anheuern. Das hat ja Thorsten auch gerade schon stark gemacht. Sondern nein, wir müssen hier kämpfen um Arbeitsplätze, die aber natürlich eine ganz andere Qualität haben, wenn wir die Produktion umbauen. Zweitens mit einer Arbeitszeitverkürzung einhergehen und drittens eben mit dem Einsparen der Chefinnen und der Eigentümerinnen.
Ja, ihr Lieben, ich möchte die kurze Pause nutzen hier für eine klitzekleine Werbemessage. Dissens braucht dringend euren Support, denn ich kann nur kostenlos, werbefrei und unabhängig für alle da draußen senden, dank meiner Fördermitglieder. Es sind gerade mehr als 1300 Leute, die monatlich mit einer Spende diesen Podcast hier am Laufen halten. Es klingt viel, aber bedenkt bitte, es fallen auch immer wieder Leute raus, weil sie es zum Beispiel sich für den Moment nicht mehr leisten können. Und deshalb brauchen wir immer wieder neue Mitglieder, um Dissens auch weiterhin am Laufen zu halten. Genau, wenn du also sagst, diesen Podcast hier soll es unbedingt weitergeben und wenn du noch nicht dabei bist und du es dir auch gerade leisten kannst finanziell, dann werde doch jetzt Fördermitglied. Du finanzierst damit meine Arbeit am Podcast hier und auch die Arbeit der Was-Tun-Crew um Inken und Valentin, die wir ja auch unterstützen. Und nicht nur das, als Fördermitglied von Dissens winken auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf coole Verlosungsgewinne. Was es dieses Mal zu gewinnen gibt, das erfährst du in den Shownotes und natürlich gibt es da auch alle Infos, wie du Dissens supporten kannst. So, und jetzt geht's weiter mit dem zweiten Teil meines Gespräches mit Thorsten Donnermeier, VW-Mitarbeiter und Gewerkschafter in Kassel und dem Verkehrswendeaktivist Tobi Roswurg. Ja, lasst uns doch gerne mal jetzt auf die Gewerkschaft IG Metall schauen, ja, die ja Tarifpartner ist und wenn die Friedenspflicht da im Dezember endet, wenn vorher keine andere Lösung gefunden wird, dann wird natürlich viel davon abhängen, wie die Gewerkschaft da in die Auseinandersetzung gehen wird. Entweder eben sozialpartnerschaftlich, kuschend oder vielleicht dann auch kämpferisch. Und ich glaube, man kann festhalten, dass Vergesellschaftung von VW und Umbau der Produktion da als Forderung gerade keine Rolle spielt. Zumindest ist das aus der Gewerkschaftsspitze nicht zu vernehmen. im ganzen Umbruch der Autoindustrie hat die Gewerkschaft da bisher auch einen Kurs gefahren, der da auf Zusammenarbeit mit der Kapitalseite basiert. So ökologische Modernisierung bei möglichst viel Arbeitsplatzerhalt, so war so ein bisschen das Motto. Und man war da eben in der jüngeren Vergangenheit wenig kämpferisch. Ne? Das rächt sich vielleicht auch jetzt. Tobi, du hast da in unserem letzten Podcast schon ein bisschen davon berichtet, wie ihr da in Wolfsburg mit der IG Metallspitze auch geclasht seid. Okay. Und Thorsten, von dir habe ich so ein schönes Bild gesehen im Zuge der Recherche, wo du so im Kontext der VW-Hauptversammlung in diesem Mai, ne, wo die Milliarden ausgeschüttet wurden an die AktionärInnen, wo du da mit einem Transbi stehst und die IG Metallspitze mit dem Transbi da auf ihren Vergesellschaftungsparagrafen in ihrer eigenen Satzung sie daran erinnerst, ja. Also vielleicht mal eure Einschätzung dazu, wie hat sich die Gewerkschaft da in jüngerer Vergangenheit positioniert? Und weil ihr von Möglichkeitsfenster sprecht, ist es wirklich eine realistische Möglichkeit, die Gewerkschaftsspitze da so unter Druck zu setzen von der Basis aus, ja, dass sie da auf einen kämpferischen Kurs sich verpflichtet in den kommenden Arbeitskämpfen? Oder ist es eher ein wishful thinking?
Ja, also innerhalb der Gewerkschaften finden ja immer viele Debatten statt und es gibt ja durchaus fortschrittliche Papiere auch, die auch sagen, Vorrang für die Schiene gab es jetzt neulich im Papier. Tobi weiß da auch bestimmt besser Bescheid. Aber dass es jetzt aktuell in der Krise jetzt diskutiert wird, ein Umbau der Produktion findet nicht statt. Und was eben auch nicht stattfindet, jetzt in der Breite, die Forderung eben, Erhalt aller Arbeitsplätze durch Arbeitszeitverkürzung, muss man ganz ehrlich sagen. Das fehlt ein Stück weit, aber das sind halt beides auch Instrumente, um tatsächlich Beschäftigung zu sichern. Weil innerhalb der aktuellen Krise muss man sich auch eins vor Augen halten. Also so ein Elektroauto kann mittlerweile jeder zusammenschrauben. Das ist eine Batterie mit 4 Rädern dran. Die Dinger werden in China gebaut. Die Google hat mal angeboten, so ein Auto zu bauen. Apple, ich habe jetzt neulich gelesen, dass ein chinesischer Handyhersteller jetzt so ein Elektrofahrzeug bauen tut. Und die, also der Kuchen der Marktanteile wird so oder so wesentlich kleiner. Und ja, da stehen die Beschäftigten mächtig unter Druck und diese Sozialpartnerschaft, die in der Vergangenheit stattgefunden hat, dass man eng mit dem Unternehmen zusammenarbeitet, um Beschäftigung zu sichern, um gut tariflich bezahlte Jobs zu sichern, das ist eben im Moment ein Stück weit über Bord geworfen. Und also ich denke mir, bei einer Konversion wird man sich anlegen müssen mit den Kapitalisten. Und ähnlich ist es auch zum Thema Arbeitszeitverkürzung. Man wird das Ganze, wenn man eben Konkurrenz, wenn man die Konkurrenz im Kopf hat und unser Wirtschaftsmodell, muss man auch eine internationale Strategie als Gewerkschaft an den Tag legen und nicht nur so auf den Standort Deutschland oder auf den Standort Wolfsburg gucken, sondern man muss auf jeden Fall weiter drüber hinaus gucken. Und der Slogan, den es eben bei einigen Gewerkschaftern gibt oder die Debatte, die da stattfindet, die findet eben zwischen der Bandbreite statt. Wir wollen den Standort Deutschland wettbewerbsfähiger machen und dadurch Beschäftigung eben zu erhalten. Oder wir müssen international Solidarität organisieren, in der Form, so wie der 8-Stunden-Tag vor 100, fast 150 Jahren am Anfang, am 1. Mai in den USA gefordert wurde und dann irgendwann weltweit. Also es gibt auch Beispiele, wo sich die Arbeiterbewegung auch global über Solidarität durchgesetzt hat. Also da zwischen der Bandbreite finden die Diskussionen statt. Und ich habe das Gefühl, die Mehrheiten oder die Spitze ist schon eher so mehr auf dem Argumentationsniveau: Wir wollen den Standort Deutschland oder Standort Volkswagen wettbewerbsfähiger machen gegenüber anderen. Und das widerspricht natürlich auch vielen Dingen. Wenn ich den Standort Deutschland wettbewerbsfähiger machen will, dann muss ich die Produktivität steigern, billiger produzieren, niedrigere Löhne, mehr Arbeitssätze. Und das widerspricht natürlich auch vielen Interessen von Kolleginnen und Kollegen. Und da finden eben unter diesen zwei Dingen finden im Moment Diskussionen statt. Und Also ich denke mir, wenn man jetzt sozialpartnerschaftlich auf diese aktuelle Krise eingeht und einen Personalabbau mit vereinbart und starke Lohnkürzungen mit vereinbart, das ist erstens sehr gefährlich und katastrophal für die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Beschäftigten. Auf der anderen Seite, wenn man guckt, wo massenhaft Leute deindustrialisiert wurden, zum Beispiel ehemalige DDR oder Detroit wurde schon mal genannt, wo die Automobilindustrie im Bach runtergegangen ist. Wenn man da guckt im Nachhinein, wen wählen die Leute dann? Also im Osten die AfD ganz oft, weil auch dadurch, wenn man nicht drum kämpft, geht auch ein Stück weit der Glaube verloren, ein solidarisches Handeln, dass wir gemeinsam was erreichen können. Ich habe ein bisschen Angst davor, wenn jetzt in der Automobilindustrie massenhaft deindustrialisiert wird, dass es dann zusätzlich auch noch zu einer starken Rechtsentwicklung kommt, aus großer Enttäuschung über Gewerkschaften und Arbeitnehmerorganisationen. Also die Gefahren sind schon riesengroß, die mit der aktuellen Krise zusammenhängen.
Was willst du damit geben, der Christiane Benner, IG Metall-Chefin? Beziehungsweise anders gefragt, es klingt ja schon pessimistisch, also dass der Ausgang da nicht offen ist, sondern also für mich hat sich so ein bisschen angehört, wie Möglichkeitsfenster winzig klein und da durchzuspringen erfordert, weiß ich nicht, eine Katze zu sein oder so, sich durchzuschlüpfen.
Ja, es ist natürlich, auf der einen Seite gibt es natürlich die Gewerkschaftsspitze und auf der anderen Seite gibt es über 2 Millionen Mitglieder in der IG Metall. Und ich denke mir, man muss immer anfangen, mit den Mitgliedern zu diskutieren und da eben den Funke zu entfachen, dass es Möglichkeiten gibt, dass wir eine Chance haben, eine gute Chance für eine gute Zukunft, für ein gutes Leben und auch für vernünftige Jobs, die gut bezahlt werden. Es gibt, wir haben da eine gute Chance, sie muss eben diskutiert werden, na, eben Arbeitszeitverkürzung und auch Umstellung der Produktion. Und meine Hoffnung ist auch ein Stück weit, dass diese beiden Themen mehr in die Belegschaften auch reingetragen werden. Dass eben durch Zeitungen, linke Organisationen oder auch die Klimagerechtigkeitsbewegung diese Punkte setzt und eben breit dafür werben tut, weil selbst wenn jetzt ein Tarifabschluss rauskommt, der dem nicht entspricht, man wird sich dran erinnern und man wird genau gucken, was möglich ist in Zukunft.
Ja, danke dir. Tobi, vielleicht kannst du noch ein bisschen deine Perspektive auf die Gewerkschaft IG Metall. Ihr habt da in Wolfsburg ja auch starke Auseinandersetzungen mit der IG Metall vor Ort geführt, mit Blick auf euer Ziel, Beschäftigte zu organisieren für eben eine Vergesellschaftung, eine Konversion. Seid ihr bei der IG Metall auch auf Granit gestoßen, zumindest bei der Spitze dort. Mhm. Also vielleicht beschreib mal aus deiner Sicht, wie die Gewerkschaft da in den vergangenen Jahren sich positioniert hat und wie ich schon eingangs sagte, ist das jetzt irgendwie tatsächlich ein realistisches Möglichkeitsfenster, dass sich da innerhalb der Gewerkschaft was bewegen könnte, hin zu dem, was Thorsten schon gesagt hat, Arbeitszeitverkürzung, Umbau der Produktion, oder ist das wenig realistisch?
Ja, in so Krisenzeiten kann ja manchmal doch irgendwie noch ein Wunder geschehen, dass, auch wenn das Möglichkeitsfenster nur ganz, ganz klein ist, sich die Katze da durchschlängelt sozusagen, ganz wild, in deiner Metapher zu bleiben. Aber kurz und knapp zu unseren Erfahrungen mit der IG Metall. Also wir haben, als wir dorthin gingen nach Wolfsburg, ein Jahr lang Klinken geputzt bei der IG Metall, immer wieder in irgendwelchen Hinterzimmern Käffchen getrunken. Die waren auch in der Amsel 44 mit hohen FunktionärInnen. Und es war immer so, bald reden wir über die Krise, bald reden wir über die Konversion und Vergesellschaftung, aber jetzt noch nicht. Und der Termin hat jetzt auch nicht geklappt, das hatten wir eigentlich angekündigt, aber bald, ihr braucht noch ein bisschen Geduld und so weiter und so fort. Ich könnte das jetzt wirklich ganz lang ausführen. Am Ende des Tages war aber klar, das wird anscheinend gerade nichts. Und ich bin nicht nach Wolfsburg gekommen, um mit der IG Metall-Führung zu kuscheln und am Ende total die tollen Fotos zu haben, gemeinsam für mein Poesiealbum, sondern ganz klar eben auch durch Reibung wirklich miteinander, gerne auch im Streit, Punkte zu machen. Und dort sahen wir dann nach einem Jahr nichts. Also wirklich, ich könnte Dinge erzählen, die waren unglaublich. Ich war bei der IG Metall-Jugend, nachdem die Ihren Redebeitrag auf dem Klimastreik schon im September 2022 zurückgezogen haben, weil die anderen Beiträge auf dem Klimastreik zu VW-kritisch waren. Und da meinte ich so, das darf nicht passieren. Wir müssen uns auch öffentlich streiten können. Das ist doch wunderbar. Also wenn ihr gute Argumente vorbringen könnt, dann ist das auch gut und wichtig und richtig. Bin dann also zur EG Metall-Jugend nach Wolfsburg eingeladen gewesen, dort sogar auf ihrer OJA-Treffen und habe dann nach 5 Minuten natürlich so Berührungsängste ein bisschen verlieren. Dieser Punkt von, ja, Tobi macht wirklich die soziale Frage stark. Dem geht das gar nicht nur um diese ökologische Krise. Dieser Hippie sozusagen möchte wirklich mit uns ein gemeinsames Interesse finden und gemeinsam kämpfen. Und dann haben wir längst diesen halben Stunden-Slot auf ihrer Veranstaltung um eine Stunde ausgedehnt und vollkommen überzogen, sodass klar war, okay, dann komme ich einfach monatlich wieder und wir reden über die Krise der Automobilindustrie und Perspektiven dahin. Aber jedes Mal aufs Neue kam der EG Metall Babysitter bei den Treffen und meinte, ja Tobi, heute ist doch irgendwie was dazwischen gekommen, können wir doch nicht mehr, also du musst heute zu Hause bleiben oder darfst doch nicht mehr rein. Also es war immer wieder vollkommen absurd. Und tatsächlich, nach einem Jahr gab es dann eine kleine Eskalation, Aktionsphase, sodass die EG Metall sich mal in Wolfsburg positionieren musste. Und ich meine immer damit übrigens die Führung, nie die Kolleginnen, die gewerkschaftlich organisiert sind, die wirklich kämpferisch auftreten, sondern da eine Führung, die vollkommen verschläft. Konkret an der Stelle war es dann so, wieder erinnert an die Satzung, Paragraph 2 Absatz 4, Vergesellschaftungsparagraph im Grunde der EG Metall, war die EG Metall sowas von überfordert, dass sie über Nacht eine Argumentationshilfe im Umgang mit den Forderungen der AMSI 44-Aktivistin herausgab, 1,5 Seiten, da unsere Forderung perfekt aufgegriffen hat und dann auch auf die Vergesellschaftung hinwiesen und ihre eigene Satzung zitierten, wahrheitsgemäß, wie wir das ja auch immer wieder tun, und dann vollkommen überfordert schreiben, ja, da können wir jetzt nichts gegen sagen, das stimmt, das ist da drin, aber eigentlich gibt es ja Bundesgesetze, die das regeln, also da sind wir jetzt eigentlich nicht die richtige Adressatin. Ich sage, naja, es gibt auch irgendwie so Arbeitsrecht in Deutschland und trotzdem seid ihr als EG Metall angetreten, auch satzungsgemäß irgendwie für Kolleginnen zu kämpfen. Also es muss weitergehen als nur für Tariferhöhungen, für die wir gemeinsam natürlich kämpfen müssen, unbedingt. Aber eben noch mehr, nicht immer nur so ein bisschen ein Stück vom Kuchen abhaben, sondern eben doch größere ganze Zusammenhänge angucken. Und wir sehen, dass die EG Metall damit schon so eine Art von radikaler Flankeneffekt durch diese Aktion bekam, weil dann auf einmal mich BUE, die Greenpeace und Co. anriefen und meinten, hey, was habt ihr denn gemacht mit der EG Metall? Die meldet sich bei uns und möchte irgendwie mit uns spielen, aber mit der AMSI 44 nicht mehr. Also es hat auf jeden Fall schon etwas bewirkt, sozusagen im Diskurs verschoben. Konkret, Thorsten hat das gerade angesprochen, es gibt manchmal wirklich überraschend gute, wirklich gute Positionspapiere mit Germanwatch, erst jüngst Ende September herausgekommen, ein offener Brief von EG Metall eben gemeinsam mit Germanwatch, wo ganz klar gemacht wurde, also eigentlich ist das die Zukunftsbranche, die Verkehrswende. Und ja, die Automobilindustrie, das wird so nicht weitergehen. Da frage ich mich manchmal, liest denn die EG Metall selber ihre Briefe, die sie da wirklich rausbringt? Genauso mit EVG, mit ADFC, gemeinsam wirklich spannende Punkte gemacht. Oder auch im letzten Jahr Speed Matters, ihr Papier zum im Grunde Zukunft der Automobilindustrie und da wirklich gute Punkte macht, sogar manchmal andersweise die Eigentumsfrage schon stellt. Konkret jetzt allerdings, in der Krise, die so heftig war, also immer wieder haben wir ja auch gesagt, hey Leute, da müssen wir doch mal was machen. Dann hieß es, nee, wir haben ja eine Beschäftigungssicherung bis 2029, also wir werden uns auch nicht an Spekulationen irgendwie beteiligen. Das ist doch jetzt Gesetz und vertraglich so vereinbart. Also was sollen wir denn uns jetzt irgendwie stressen? Ja, okay, wenn wir darauf einfach nur hoffen wollen und beten, dann ist das ja wunderbar. Ich mache das ehrlich gesagt nicht und wir sehen ja genau, warum das sinnvoll ist, darauf nicht zu hoffen, dass die Kapitalseite total karikativ sagt, ja, natürlich, wir haben ja auch eine Verantwortung der Belegschaft gegenüber und wenn wir damit jetzt irgendwie ein bisschen Profite einstreichen, ist das kein Problem. Wir sind ja, also im Grunde nochmal klar machend, was Thorsten immer wieder so, finde ich, wirklich fantastisch pointiert, na, das Management oder der VW-Chef ist kein Sozialarbeiter. Das müssen wir uns einfach klar machen. Ja, auch wenn er sich immer so toll der Olli als Teamplayer da macht, ist er genau an einer Stelle, die übrigens vor 2 Jahren Herbert Diess über die Klinge springen ließ, den vorigen VW-Vorstandsvorsitzenden, der genau das auch gesagt hat. Wir müssen Werke schließen, wir müssen 10.000 Leute entlassen. Das hatte er damals noch zu harsch gemacht. Der Olli macht das ein bisschen schicker, so ein bisschen netter. Ja, und auf die Frage, die er letztens bei einem NTV-Wirtschaftsmagazin gestellt bekam, Herr Blume, haben Sie sich eigentlich schon mal Sorgen um Ihren Arbeitsplatz gemacht? Sagt er, nein, also wenn du dich da irgendwie geschickt anstellst, wenn du dich anstrengst, wenn du kluge Entscheidungen triffst, dann hast du natürlich keine Sorgen vor Arbeitsplatzverlust. Ich sage, was für eine ekelhafte, widerliche Antwort auf Krise. Kurz und knapp finde ich schon interessant, dass so eine Daniela Cavallo, Gesamtbetriebsratsvorsitzende der Volkswagen AG, sich vor diesem heftigen Eskalationsmoment schon nur mit Management abbilden ließ, vollkommen von Wolfgang Porsche noch das Attest bekam am Rande der IAA am 5.9., wurde Wolfgang Porsche gefragt, ja, wie ist es denn so mit Daniela Carvalho? Und der dann sagt, ja, mit der kann ich gut reden. Das war nicht immer so mit anderen Betriebsratsvorsitzenden, aber mit der doch, da kann ich gut Kirschen pflücken. Wo ich sage, na, wenn die Kapitalseite der Arbeiterinnenseite attestiert, dass sie ganz harmlos ist, dann habe ich alles falsch gemacht. Konkret jetzt kommt sie manchmal schon auf jeden Fall zu einer kämpferischeren Rhetorik. Es bleibt dann natürlich zu fragen und abzuwarten, was daraus wirklich folgt. Am Ende des Tages können wir das aber nicht einfach abwarten, sondern wir müssen uns jetzt schon organisieren und dann klar machen, das wussten auch die Kolleginnen in der Nähe von Florenz in Campi Bisenzio, nee, wir können es nicht auf eine Gewerkschaftsführung verlassen, sondern müssen es selber in die Hand nehmen. Und ich glaube, das ist etwas, was wir lernen dürfen, was wir sehen können. Es wird uns die Führung, Vertretung nicht retten. Hm. Der Slogan der IG Metall, wir kämpfen für dich, wenn du uns den Prozent sozusagen deines Gehaltes abgibst, ist ja vollkommen Stellvertretung. Nein, wir müssen zusammenkämpfen. Und jetzt eben, letzter Punkt, ArbeiterInnen und AktivistInnen gemeinsam, Hand in Hand, dann wird es stark. Und dann natürlich gerne branchenübergreifend. Also das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Nach Wir fahren zusammen mit Verdi und FFF müsste jetzt ein Wir kämpfen zusammenkommen. Wahrscheinlich nicht offiziell von IG Metall, aber eben mit den kämpferischen Kolleginnen.
Ja, danke euch beiden für eure Einschätzung da. Um mal in der Tiersymbolik zu bleiben, ne? Die Katze ist ja auch ein Symbol für wilde Streiks. Also
ganz genau.
Den Rift zwischen IG Metall-Führung und der Basis, den könnte es ja möglicherweise auch geben, auch wenn wir uns jetzt nicht mehr gerade in den 70ern befinden. So, but who knows, ja, in der Krise passieren noch manchmal Wunder. Genau, vielleicht können wir nochmal ihr beiden drauf schauen. Ich hatte schon gesagt, VW ist ja ein besonderes Unternehmen. Das Unternehmen gehört zum einen zu 20% im Land Niedersachsen. Durch das VW-Gesetz stellt die Landesregierung gemeinsam mit der IG Metall die absolute Mehrheit im Aufsichtsrat des Unternehmens. Der Aufsichtsrat wiederum bestimmt den Vorstand und bestimmt auch die Strategie des Konzerns. Und auch die Betriebsräte haben historisch bedingt mehr Macht als in anderen Konzernen. Da hätte mich mal interessiert, ich muss das wirklich ganz naiv fragen, weil ich da keinen Plan von habe, aber es geht wahrscheinlich ganz vielen Zuhörenden auch so. Was bedeutet denn diese besondere Konstellation jetzt in dieser VW-Krise? Also ganz naiv gedacht, jetzt hat das Management da irgendwie diese Ideen von Kürzungsplänen, aber wenn jetzt halt irgendwie der Aufsichtsrat da nicht mitzieht, also das Land Niedersachsen und die IG Metall, dann können die diese Pläne haben, aber können sie nicht umsetzen. Also, was bedeutet diese besondere Konstellation vielleicht, Landesregierung? Und vielleicht könnt ihr auch mal ein bisschen beschreiben, wie positioniert sich da eigentlich gerade die niedersächsische Regierung? So, davon hängt wahrscheinlich auch viel ab. Wie positioniert sie sich mit Blick auf die Pläne der Konzernführung, des Managements? Und wie positioniert sie sich mit Blick auf, weiß ich nicht, Themen wie Arbeitsplatzerhalt? Von progressiveren Sachen müssen wir jetzt vielleicht gar nicht reden, aber genau, beschreibt das mal.
Ja, wie positioniert sich die Landesregierung? Also bei uns in Kassel wird immer mit, weiß nicht, ob es vielleicht ungewollt ist oder bewusst, bei uns wird immer so festgestellt auch, dass auf einmal die Rede ist, wir wollen alle niedersächsischen Werke retten. Und Volkswagen so in dem niedersächsischen Bereich wird das so diskutiert. Wir sind jetzt Volkswagen Kassel und uns, wir liegen in Hessen. Und Zwickau liegt jetzt auch nicht in Niedersachsen, also da hat man schon Befürchtungen, wo soll das jetzt oder wie meint das die Landesregierung genau, ob da jetzt alle Werke gerettet werden sollen oder ob das, ob tatsächlich jetzt in erster Linie die niedersächsischen Werke im Blick sind. Und vom Aufsichtsrat selber her, von der Zusammensetzung, also mir ist es auch ein komplettes Rätsel, wie das da so vor sich geht, weil eigentlich hätte man ja die auch Mehrheiten für was anderes, um eben andere Entscheidungen zu treffen, da wenn das Land Niedersachsen und die Arbeitnehmerseite an einen Strang ziehen, aber anscheinend ist es doch nicht so einfach. Ich kann mir keinen genauen Reim drauf machen, warum man diese Macht jetzt nicht ausspielt.
Ja, für uns war das damals auch ein Grund, warum wir nach Wolfsburg gegangen sind mit VW und eben nicht nach Daimler Stuttgart oder irgendwie BMW München, weil wir eben da wirklich eigentlich eine ganz große Besonderheit haben, weltweit würde ich sogar bemerken, also dass es ein VW-Gesetz gibt, ein Bundesgesetz, was genau das regelt, was gerade angedeutet war, dass die ArbeiterInnen eigentlich im Aufsichtsrat die Mehrheit haben gegenüber der Kapitalseite und damit wirklich das Möglichkeitsfenster mitzubestimmen und zu sagen, nein, das machen wir nicht mit, in diese Richtung sollte es gehen, okay, dann gehen wir den Weg. Und da sehen wir aber genau den Punkt. Und deswegen sind wir nach Wolfsburg gegangen, weil hier dieses Henne-Ei-Problem aufgelöst wird. So nach dem Motto, nein, ihr müsst euch an die Industrie wenden, um gesellschaftlichen Wandel zu gestalten. Nein, ihr müsst euch an die Politik wenden, um gesellschaftlichen Wandel zu gestalten. Hier haben wir beide Akteurinnen zusammen und wir merken ganz klar, dass Kapital und Staat einfach ruinös mit den kleinen Leuten umgeht. Vollkommen egal, was mit denen passiert. Natürlich äußert sich jetzt Olaf Scholz, aber auch jetzt, wenn wir nur nach Niedersachsen, um deine Frage nochmal zu beantworten gehen, mit dann irgendwie Stefan Weil von der SPD oder Julia Willi Hamburg von den Grünen, beide im Aufsichtsrat, einfach satzungsgemäß sozusagen erste und zweite Ministerpräsidentin in Niedersachsen sind eben im Aufsichtsrat. Das ist total interessant, einfach da zu merken, es wird zwar ganz klar gesagt, nein, uns gibt es keine Werkschließungen und dann aber genau wird vielleicht wieder doch so einen Länderpatriotismus eben jetzt auf Landesebene gemacht. Naja, dann Hessen ist uns da vielleicht nicht ganz so wichtig oder eben Sachsen beispielsweise mit Dresden und Zwickau und so etwas oder eben mit Kassel-Baunatal. Und das ist ja ganz interessant, vor allem aber jetzt der Punkt, dass, und da würde ich auch die Gewerkschaft, du hattest ja auch nach Betriebsrat gefragt, also beide, sowohl, sage ich mal, Politik in Form des Landes Niedersachsen oder auch von mir sogar bundesweiter gedacht, die aktuell Regierenden, als auch die IG Metall-FunktionärInnen kommen nicht auf die Frage, mal die Eigentumsfrage zu stellen oder die Frage nach, was brauchen wir eigentlich wirklich, sondern sie kommen auf so absurde Ideen wie, ja, dann müssen wir halt nochmal eine Abwrackprämie schaffen. Also, wo ich mir denke, liebe Leute, also geht's eigentlich noch? Also sie nennen es wenigstens unverschämterweise nicht mehr die Umweltprämie, weil ganz klar ist, das hat mit Umwelt gar nichts zu tun. Nenn's aber eben dann Abwrackprämie kommt. Oder nein, wir müssen jetzt betteln dazu, dass irgendwie der Industriestrompreis nochmal günstiger wird. Wo ich sage, ja, das sind vielleicht auch ganz nette flankierende Momente. Richtig und wichtig, okay. Aber nicht eigentlich mal die Eigentumsfrage zu stellen und einfach zu fragen, hey, warum haben wir eigentlich diese Krise gerade? Was ist hier eigentlich los? Warum lassen wir uns das immer und immer wieder gefallen und treten nicht kämpferisch auf und fragen eben mal, ja, wo können wir denn was einsparen? Und wo hätten wir denn wirklich zukunftsfähige Möglichkeitsfenster, die nicht immer wieder Scheinlösung zu Scheinlösung zu Scheinlösung schreiten lassen, um immer wieder irgendwie Krisenhärte mal ganz kurz ansatzweise zu löschen, aber eigentlich nicht die Brandursache. Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, den wir hier nochmal stark machen dürfen. Also, wenn du die Presse gerade liest, es ist wirklich, also, ganz absurd, was da passiert. Also, liest zum Beispiel, der niedersächsische Wirtschaftsminister sagt dann, wir erwarten den Erhalt aller Standorte. Ja, aber wie das Ganze passieren soll, ist eigentlich vollkommen unklar. Wir wünschen das uns einfach nur. So bitte, bitte, liebe Kapitalseite, könnten wir vielleicht ein bisschen nett mit unseren Kolleginnen umgehen, weil, ja, wenn VW hustet, hat Niedersachsen eine Grippe, heißt es so schön. Der Punkt also nochmal stark gemacht, ja, das wissen schon die PolitikerInnen auch, dass sie sich das eigentlich nicht leisten können, vor allem ihres potenziellen WählerInnen-Potenzial wieder gesehen. Aber da eben reinzugehen und zu sagen, ja, dann müssen wir da auch ganz klare Antwortideen reingeben. Und die liegen eben nicht darin, Subventionierung der Automobilindustrie, also die ohnehin ja schon in massenhafter Art und Weise stattfindet, ja. Also da reinzugehen und wirklich keine Scheinlösungen und Antwortideen zu machen, die eigentlich nur die Krise verschärfen oder sie vielleicht kurz mal verlagern, sondern sagen, nein, wo ist eigentlich das Problem? Warum rennen wir immer und immer wieder der Kapitalseite hinterher? Und da sehen wir eben wieder ganz klar, Kapital und Staat machen Hand in Hand einfach die Verbrechen.
Ja, gute Punkte auf jeden Fall. Könnte natürlich so kommen, dass die Werke in Hessen und oder in Sachsen fallen gelassen werden und wie sich dann die anderen Werke, gerade die in Niedersachsen, positionieren, das wird eine Rolle spielen. Und ja, von der Politik müssen wir uns da jetzt keine progressiven Antworten erwarten in dieser Krise. Die muss mit Druck von unten dann auch schon hingetragen werden. Ja, und da muss erst von unten der Raum des Denkbaren erweitert werden, ne? Und dann den Beschäftigten, ja, auch in den Gewerkschaften, aber auch gesellschaftlich, denke ich, ne? Denn viele können sich auch nichts anderes als irgendwie E-Automobilität vorstellen. Deswegen, Thorsten, vielleicht kannst du mal unsere Vorstellungskraft so ein bisschen entfachen. Ja, wie könnte der Umbau von VW eigentlich aussehen? Wie stellst du dir als VW-Mitarbeiter und als Metaller so eine Konversion vor, so eine sozial-ökologische? Wie würde der Konzern danach aussehen, wenn sich da der Druck aufbauen lässt von Beschäftigten und von Klimagerechtigkeitsbewegung?
Ja, also mein Traum vom VW ist erstmal, dass es VW weiter lange Zeit und viele Jahrzehnte geben wird. Und mein Traum ist auch irgendwo, dass VW weiterhin ein Mobilitätshersteller bleibt. Und die Antwort auf die Krise wäre jetzt für so einen Mobilitätshersteller, wie es Volkswagen und auch die deutsche Automobilindustrie ist, was für Bedarfe gibt's im Bereich Mobilität. Und wenn man in Züge einsteigt, also ich bin jetzt vor kurzem von Hamm nach Wuppertal mit dem Zug gefahren, völlig überfüllt. Es war eine Rollstuhlfahrerin mit da drinne, eine Frau mit einem Kinderwagen, völlig unangenehm. Und da kommt einen so als Beschäftigter der Automobilindustrie schon so in den Sinn, guck, da liegt die Arbeit eigentlich einem genau vor den Füßen, was man eigentlich Schönes machen könnte. Und auch ich selber, ich komme hier vorm Dorf, hier gibt's alte Leute, die fahren nicht gerne Auto. Aber die müssen zum Arzt mit dem Auto fahren und Wege erledigen. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten für so einen Konzern und für die Automobilindustrie, komplett neue Mobilität zu entwickeln. Hm. Wenn wir uns eben zusammensetzen würden mit Lokomotivführern oder auch mit Leuten, die Pakete ausliefern und uns überlegen, wie wollen wir in Zukunft arbeiten und leben und das selbstständig planen würden, ich glaube, dann hätten wir die Möglichkeit, die Mobilindustrie in Deutschland mit hohen Beschäftigungszahlen zu halten und auch wirklich was Sinnvolles zu fertigen. Und das ist so ein Stück weit mein Traum, den ich habe, dass eben keine Deindustrialisierung stattfindet, sondern dass in Zukunft tatsächlich Produkte gefertigt werden, die keinem schaden und auch allen dienen und wo es auch die Betroffenen sind, wo nicht im Vordergrund steht, wir produzieren jetzt was, weil es viele Profite bringt, sondern wir fangen jetzt an, was zu produzieren, was gut ist für unsere Zukunft und für unser Leben. Das ist eben so mein Traum im Zusammenhang mit Volkswagen und mit der kompletten Automobilindustrie in Deutschland, Europa und auch weltweit.
Hm. Und was ist so deine Wunschvorstellung, was du schaffen willst? Also du arbeitest im Komponentenwerk, Komponenten dann für Busse, Bahnen oder doch am Ende Pasta?
Ja, also
ich glaube, Pasta überlassen wir Barilla oder anderen Marken. Die haben damit mehr Expertise. Ja. Das müsst ihr nicht machen.
Ja, ja. Also im Grunde genommen kommt ja an der Ecke immer so auf, Mensch, das wäre ja eine Umstellung der Produktion, das ist ja Wahnsinn. Aber im Grunde genommen ist es so, wir gießen bei VW Kassel, gießen wir Gehäuse für Getriebe und Kupplung. Und wenn man da eben Sitzschalen gießen würde, wäre fast genau das Gleiche. Man könnte das mit den gleichen Maschinen machen. Mhm. Ähnlich mit den Wellen. Also letztendlich von der Arbeit, die man macht als Schlosser, als Montagewerker, als Güteprüfer, würde sich nichts großartig verändern. Es würde einfach nur mehr Sicherheit entstehen und viel bessere Mobilitätschancen. Und ich glaube, wir könnten auch was entwickeln, was es tatsächlich auch mit dem Individualverkehr aufnehmen kann.
Ja, und den weniger Bedarf an Arbeit, der dann durch Arbeitszeitverkürzung aufgefangen.
So. Richtig. Wir würden natürlich dann nur noch das produzieren, was wir tatsächlich brauchen. Und wir würden dann schon überlegen, eine 4-Tage-Woche bei einem 6-Stunden-Arbeitstag, das wäre schon eine schöne Sache.
Ja, kann ich so unterschreiben. Tobi, wie blickst du drauf? Oder was sind vielleicht auch aus deiner Sicht so zentrale Fragen? Und dann vielleicht noch einen Schritt weiter gedacht, wie wir vielleicht auch hinkommen.
Ja. So, ne? Ja. Also ich glaube, wichtig ist, sich nochmal kurz und knapp nach der radikalen Analyse der bestehenden Verhältnisse klarzumachen. Also diese heftige VW-Krise ist einfach kein Zufall. Und genau deswegen sind wir ja vor 2 Jahren eben in die Höhle des Löwen der Automobilindustrie nach Wolfsburg an den Stammsitz von VW gegangen, um klarzumachen, wir möchten hier kein zweites Detroit. Und die Antwort eben auf diese Krise kann nur sein, dass wir ökologische und soziale Fragen zusammen denken und eben danach versuchen, uns zu organisieren, zu handeln. Also es ist mir nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dieses Möglichkeitsfenster ist jetzt gerade da, das Undenkbare denkbarer werden zu lassen und klarzumachen, kurz und knapp, Straßenbahn statt Autobahn. Also so sloganhaft das klingt, ist das wirklich die Perspektive, auch um Beschäftigung zu sichern. Und eben bevor wir jetzt Menschen entlassen oder Werke schließen, ist einfach ganz klar, wir können uns einfach diese Reichen nicht mehr leisten. Also Dividenden der EigentümerInnen, keine Profite mehr für Wolfgang Porsche, Emirat Katar, die ja genau die NutznießerInnen sind dieser Konstruktion. Da reinzugehen, also wirklich alles zu ändern auch, um Konversion und Vergesellschaftung gemeinsam eben nicht nur zu denken, sondern wirklich eben Schritt für Schritt aufzubauen, ist, glaube ich, was ganz Entscheidendes. Und das Bild, was ich gerade aktuell habe, ist tatsächlich so, wenn dann klar ist, welches Werk geschlossen wird Und ich möchte mich jetzt gar nicht eben beteiligen an irgendwie Spekulationen und ich hoffe, es ist jetzt das oder dies, damit irgendwie am wenigsten Menschen darunter leiden. Nein, egal welches Werk geschlossen wird, möchte ich klar machen an alle Kolleginnen, wir als Klimagerechtigkeitsbewegung reichen euch die Hand. Lasst uns gemeinsam kämpfen, klar machen, ihr seid da nicht alleine. Wir haben gemeinsame Interessen, wir brauchen euch, wir brauchen uns, um gemeinsam eben das gute Leben nicht nur für ein paar wenige, sondern für alle zu erkämpfen. Das ist ganz klar die Perspektive, die wir jetzt aus den letzten 2 Jahren Wolfsburg mitbringen und hoffen, wenn diese Krise noch ganz konkret praktisch wird anhand einer Werkschließung, stehen wir bei euch und sagen, lasst uns gemeinsam kämpfen.
Hm. Hast du vielleicht auch ein Plädoyer an die Klimagerechtigkeitsbewegung oder die Klimabewegung im weiteren Sinne? Denn ich glaube, da gibt es auch Aktivistis, die eher skeptisch sind, ob man mit den Beschäftigten von VW und den Gewerkschaften irgendwie gemeinsam eine Sache machen kann. So, ich glaube, du bist ja morgen mit Tatjo Müller in einem Talk. So, da wirst du dich mit ihm zoffen. So.
Ja.
Ich teile da auch nicht seine Positionen unbedingt, auch wenn natürlich anders zur Skepsis besteht. Aber was ist da vielleicht auch dein Plädoyer an Leute, die uns hier zuhören? Weil die werden mehrheitlich, glaube ich, eher so junge, urbane Bewegungslinke sein, als jetzt irgendwie IG Metaller oder sonstiges, ne? Also dann vielleicht eher aus der Klimagerechtigkeitsbewegung als jetzt bei Autobauern beschäftigt. Deswegen wäre jetzt hier die Chance.
Ja, unbedingt. Mit Tatjo war ich schon das eine oder andere Mal im Gespräch und ich glaube, wir sind gar nicht so ganz weit voneinander entfernt, wie es dann vielleicht gerne polarisiert jetzt diese beiden Perspektiven aufmachen könnte. gleichzeitig glaube ich auch, dass Tatjo eher mit der IG BCE Erfahrungen hat, denn mit der IG Metall und am Ende ist aber auch klar, mir geht es ja nicht darum, irgendwie mich anzubiedern der IG Metall-Führung und irgendwie Führungsetage, sondern eben mit den Kolleginnen am Band und im Büro gemeinsam Sache zu machen. Mit denen, die das kämpferische Potenzial erkennen und sagen, das lassen wir nicht mehr mit uns machen.
Ja.
Auch tatsächlich durch diese Krise, Wolfgang Schaumberg, ein Kollege aus Opel Bochum, macht das immer so stark, dieses Luft zum Atmen. Mal kurz innehalten, gucken, hey, was habe ich jetzt eigentlich die letzten Jahre, Jahrzehnte mit mir machen lassen? Und wie können wir da gemeinsam aus diesem Elend raus, indem wir kämpferisch gemeinsam eben Sachen machen und da ganz klar das Statement eben und die Einladung an die Klimagerechtigkeitsbewegung, also an dich, der du jetzt hier gerade zuhörst oder die du zuhörst oder das du gerade zuhörst, ganz klar, wir haben eben den Kolleginnen in der Automobilindustrie in dieser Krise am Standort, der geschlossen wird, die Hände zu reichen und klar zu machen, lasst uns da gemeinsam Banden bilden. Mit aber einer natürlich ganz klaren Prämisse, das ist mir klar. Da gibt es übrigens auch andere linke Klimaaktivistis, die dann sagen, ja, mir ist sogar egal, was dann da produziert wird, ob das jetzt Panzer sind oder wie auch immer. Wir müssen erstmal den Kolleginnen die Sicherheit geben, dass wir hinter ihnen stehen. Da habe ich natürlich schon eine ganz klare Antwort drauf und sage, also ich reiche euch die Hand, liebe Kolleginnen. Und ich hoffe, dass wir das auch als Klimagerechtigkeitsbewegung machen, wenn natürlich deutlich ist, dass wir da Dinge produzieren, die wir wirklich gebrauchen können als Gesellschaft. Und das sind eben keine Panzer. Und das ist ja wohl klar. Hm. Also dieses Möglichkeitsfenster, und so klein es denn so auch sein mag und auch so unrealistisch erstmal, ist trotzdem eins, was mir sehr viel Hoffnung gibt, zu sagen, da ist ein Momentum, da ist eine Möglichkeit einfach. Wir können natürlich auch weiter schimpfen auf diese bösen Beschäftigten und keine Ahnung was, die sind ja, also ich glaube, das bringt uns dann nicht weiter, liebe Leute. Ich habe in den letzten 2 Jahren richtig gute Erfahrungen gemacht mit den Kolleginnen und bin richtig, richtig dankbar, ehrlich gesagt. Und da eben jetzt gemeinsam Hand in Hand unterwegs zu sein und klar zu machen, wir haben gemeinsame Interessen und wir können auch richtig was reißen, wenn wir uns zusammentun und uns nicht gegenseitig ausspielen lassen.
Ja, danke dir. Thorsten, ich würde dir gern die Gelegenheit für abschließende Worte geben. Zum einen, wie du jetzt auf die kommenden Auseinandersetzungen bei VW blickst und vielleicht auch, ja, was du dir wünschst von Leuten, die uns hier zuhören, wo auch immer die politisch aktiv sind.
Ja, wie blicke ich jetzt auf die kommenden Wochen und Monate? Also es ist schon, also einige Kollegen denken auch darüber nach, wie gehen sie dieses Jahr mit was für Unsicherheiten ins Weihnachtsfest. Also es ist natürlich schwer, jetzt eine Prognose zu finden, wie die IG Metall jetzt sich verhält in den weiteren Verhandlungen. Aber ich finde, man muss eben die beiden Themen Arbeitszeitverkürzung und Umstellung der Produktion mehr an die Beschäftigten rantragen, weil das eben die einzigste große Chance ist, die wir als Beschäftigte haben zur Arbeitsplatzsicherheit. Und mein Wunsch ist an die Klimagerechtigkeitsbewegung und auch von den Leuten, die das jetzt alles hier so hören, kommt auf die Beschäftigten zu, diskutiert die Ideen mit den Beschäftigten. Wir sind nicht weit voneinander entfernt. Wir wollen alle für ein gutes Leben kämpfen, für ein Leben in Sicherheit, für ein Leben ohne Not und Elend. Und da, finde ich, bieten sich ganz gute Diskussionsmöglichkeiten. Und es ist halt was anderes als wie im Bergbau oder in den Atomkraftwerken. Also im Bergbau ist es schwer, jetzt was anderes abzubauen. Es ist wesentlich schwerer, die Produktion umzustellen, da wo Kohle abgebaut wurde, und bei Atomkraftwerken sowieso. Hier haben wir es in der Automobilindustrie mit gut ausgebildeten Menschen zu tun und mit Maschinen, die eigentlich auch was anderes produzieren können als wie Autos, eben Schienenverkehrsfahrzeuge. Und auch das Thema Arbeitszeitverkürzung muss viel intensiver noch in die Beschäftigten der Automobilindustrie reingetragen werden. Aber nicht eben so eine Arbeitszeitverkürzung. Wir schaffen das jetzt in 4 Tagen zu produzieren, was wir früher in 5 Tagen produziert haben. Nein, Arbeitszeitverkürzung muss konkretisiert werden auf den Punkt: jedes Produkt, was wir nicht herstellen, ist ein gutes Produkt auch für die Zukunft. Und da habe ich große Hoffnung, dass da jetzt in den nächsten Monaten gute Debatten entstehen und gute Gedankengänge, und dass wir gemeinsam nach vorne gehen können. Und dass wir ein Stück weit davon wegkommen, von der Erfahrung, die wir gerade in Wolfsburg machen. Eben wenn man den Wolf streicheln tut und ihn immer nur streicheln tut, er verliert seinen Appetit nicht. Man wird sich letztendlich mit den Kapitalisten anlegen müssen, wenn man die beiden Themen nach vorne tragen möchte.
Thorsten und Tobi, ich möchte euch ganz herzlich danken, dass ihr mich hier besucht habt. Ich habe sehr viel gelernt. Ich glaube, das wird den Leuten da draußen auch so gehen. Danke euch.
Danke.
Ja, Leute, das war's auch schon wieder. Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr alle dabei wart. Meine Gäste waren der Verkehrswendeaktivist Tobi Roswog und der VW-Mitarbeiter und Gewerkschafter Thorsten Donnermeier. Wenn ihr euch für die beiden interessiert oder das Thema im Allgemeinen, dann schaut doch mal in die Shownotes, da habe ich entsprechende Infos verlinkt. Und vergesst bitte nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt möglichst vielen Leuten von diesem Podcast, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet Fördermitglied. Alles klar, das war es dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.